Die öffentliche Oldenburg präsentiert das legendäre Hallenfußballturnier der Traditionsmannschaften. Am 8. Januar in der großen EWE Arena. Beim Bodenzauber der Extraklasse spielen die Werder-Legenden, der Hamburger SV, Bayer 04 Leverkusen, der 1. FC Köln, der VfB Oldenburg und ein All-Star-Team um den Cup der Öffentlichen. Jetzt Karten bei Nordwest-Ticket sichern. Immer mit am Ball. Die öffentliche Oldenburg.
Moin, liebe Fußballfans, und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres neuen Podcasts Deichkicker, mit dem wir Kickers Emden durch die Regionalliga-Saison begleiten werden. Wir werden uns immer wieder, das mal kurz vorweg, Gäste, die dem Verein auf die eine oder andere Art verbunden sind, in unser Studio einladen und mit ihnen über die Spiele und alles, was im Verein passiert, sprechen. Mein Name ist Christian Zeiss und an meiner Seite sitzt heute einmal Lars Möller, seines Zeichens Sportredakteur der Emder Zeitung. Hallo Lars.
Hallo Christian. Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Schön, dass du da bist. Bevor wir unseren Gast vorstellen, mal einen ganz kurzen Blick zurück von dir. Was hat dir an der Mannschaft in der vergangenen Meistersaison am meisten imponiert?
Ja, am Ende eigentlich die Souveränität, wie Kickers da durch die Liga gegangen ist. Am Anfang hatte es ja nochmal so ein bisschen gehakt. Obwohl man schon gesehen hatte, das Potenzial ist da, aber mit zunehmender Dauer hat Kickers dann ja eigentlich da ganz schön was abgespult. Wie viele Punkte waren es am Ende? 86, meine ich, und 17 Punkte Vorsprung vor Bersenbrück als Zweiter. Mhm. Das war schon eine enorme Leistung. Und das Zweite, was mir imponiert hatte, war eigentlich, als es so ein bisschen schwierig war, Pokal aus gegen Delmenhorst, da kam eigentlich auch direkt die Reaktion. Da hat man Delmenhorst dann 5 Tage später in der Liga geschlagen.
2-0, glaube ich.
Ne? Ja, zu Hause, tolles Spiel im Ostfriesland-Stadion. Und der endgültige Brustlöser war ja die Schlammschlacht gegen Bersenbrück. Ich glaube 4-3. Tido Steffens in der 90. plus 1 das Siegtor gemacht. Mhm. Also das war schon toll. Und danach begann ja, glaube ich, auch schon die Serie mit den 18 Siegen am Stück. Ja, am Ende einfach eine tolle Saison.
Auf jeden Fall. Wie nimmst du es jetzt gerade wahr in der Stadt? Ist so was wie eine Aufbruchsstimmung oder Euphorie, um den Verein zu spüren?
Ja, auf jeden Fall. Da herrscht schon eine ganz freudige Erwartung jetzt auf die neue Saison und eine große Spannung, würde ich sagen.
Die Saisonvorbereitung ist ja größtenteils vorbei. Am kommenden Wochenende sollte das erste Punktspiel anstehen bei Phoenix Lübeck. Das wurde aber abgesagt. Aber es gibt ja auch so genug zu besprechen mit dem Cheftrainer von Kickers Emden. Herzlich willkommen, Stefan Immerling.
Ja, moin zusammen.
Stefan, bevor wir tiefer in die Vorbereitung und die kommende Saison einsteigen, hatte ich noch vor, dich mit einer Wortmeldung zu überraschen. Und eigentlich so sollte jemand kommen und ein Grußwort sprechen, aber der war heute Morgen schon hier und sagte, stell mir doch einfach Fragen, das ist ein bisschen leichter. Und das hören wir uns jetzt mal an. So, mir gegenüber sitzt jetzt der Stadionsprecher von BSV Kickers Emden, Gerd Kraule, da. Hallo Gerd.
Ja, hallo, guten Tag.
Seit wie vielen Jahren machst du das jetzt schon eigentlich?
Also Stadionsprecher mache ich seit 48 Jahren.
Seit 48 Jahren?
Meine 48. Saison ist das jetzt.
Ja, wir haben ja uns gerade schon unterhalten. Ich habe ja gesagt, ne, seit etwa 88 gehe ich schon hin zu Kickers, ja. Seitdem höre ich immer deine Stimme.
Ja, 77 habe ich angefangen.
Und ich weiß noch, es gab ein Spiel damals, da warst du mal nicht, aber ich glaube, viele Spiele hast du nicht verpasst, ne?
Nee, da war ich, einmal hatte ich einen Herzinfarkt, da durfte ich nicht, da konnte ich nicht. Ah. Und ansonsten, die meisten Spiele habe ich gemacht, ne?
Ja, es war gleich irgendwie anders, die Atmosphäre, als du dann nicht da warst. Weil die Stimme gehört irgendwie genauso dazu, wie vorne die Fans die Stimmung machen, ne?
Ja, die kennen ja auch keine andere Stimme seit die letzten 50 Jahre. Und vor allem die jungen Fans, die nachkommen, ja, die kennen mich nur.
Ja, stimmt. Das stimmt, ist so. Stimmt. Wir wollen uns heute, auch wenn das interessant ist, nicht so viel natürlich über dich unterhalten. Du hast ja zugesagt, du kommst nochmal demnächst für eine Sendung vorbei, wenn das passt.
Alles klar, mache ich immer gerne.
Heute unser Gast, hatten wir ja gesagt, Stefan Emmerling, unser Trainer. Er war ja schon mal hier.
Ja, der war in der dritten Liga schon mal hier.
Was hast du so für Erinnerungen an ihn oder ist er heute noch genauso wie damals?
Also Stefan ist ein der sehr akribisch und sehr genau ist in seiner Analysen und in seinen Verhalten zu den Spielern. Mhm. Und Stefan ist einer, ich glaube, das ist für M oder für Kickers auch ein Glücksgriff gewesen jetzt, dass er wiedergekommen ist. Damals halt in der dritten Liga haben sie ihn ja abgeworben von Rot-Weiß Aalen,
ja,
nicht in der zweiten Liga. Und er sollte die ja retten, aber hat ja auch nicht ganz geklappt. Und aber jetzt ist es so, dass wir nach der Insolvenz, die wir ja hatten, ne, in der Zeit und dann die Corona-Zeit war, da ist dann unser alter Vorstand über Jörg Winter ist dann dazugekommen, haben ihn nochmal angesprochen, Stefan. Und Stefan hat dann auch zugesagt und seitdem ist er bei uns. Und wir sind also mit Stefan sehr, sehr zufrieden.
Was macht ihn vor allem aus so als Mensch und als Trainer? Was schätzt du an ihm?
Er ist ein Arbeiter. Er geht überall hinterher. Wenn was gefragt wird, ist er dabei. Er macht es und tut es und versucht es alles zu regeln. Also es war ein Glücksgriff auch für Kickers, dass er zu uns gekommen ist wieder, weil er ihm halt nicht nur einen Trainer macht, er macht alles. Nicht? Er ist jetzt auch Platzkoordinator. Er hat jetzt die Obacht über unsere neue Platzsanierung und er hat alles im Griff und er kümmert sich auch überall drum. Das ist sehr wichtig bei so einem Trainer auch, ne?
Ja, aber schon ungewöhnlich, ne? Wir waren letztens mal da, haben uns das, wo der neue Rasen kam, das angeguckt. Da ging auf einmal hinter uns der Rasenmäher an und da saß Stefan drauf.
Ja.
Von dem B-Platz ab.
Ja, weil wir haben ja den Spindelmäher, den Henning Grüßelmann uns zur Verfügung gestellt hat. So, und da, ja, das waren die ersten Fahrten, die da gemacht wurden. Die hat Stefan Emmerling gemacht. Und auch jetzt, wenn er Zeit und Lust hat und das, man merkt auch, dass er Lust dazu hat, denn sonst würde er es ja nicht machen.
Ja.
Und da ist er dann dabei und da fährt er gerne über den Rasen. Und ist einfach schön am Winken immer, wenn das Wetter noch schön ist, dann freut er sich am meisten. Er hat auch schon mal Regen gemäht, ne? Hat er auch schon gemacht. Ja, dann war er klitschnass, aber hat ihm auch nichts ausgemacht. Ne?
Er redet auch mit allen so, ne? Mit den Arbeitern, mit auf du und.
Ja, nee, das ist im Sportbereich sowieso so, dass man unter sich alle duzen sich. Ne? Ja. Das ist vom Vorstand bis zum untersten. Untersten Mitarbeiter, das ist normal. Ne, das soll auch so sein, wenn man immer Herr Sie und dies und das wäre. Das ist einfach nichts.
Aber das passt auch gut zu ihm.
Ja.
Vom Typ her. Gerd, vielen Dank, dass du hier warst. Möchtest du, Stefan, wo er hier bei uns im Stuhl sitzt, noch irgendwas mit auf den Weg geben oder wünscht für die kommende Saison?
Ja, ich habe ihm das schon ein paar Mal gesagt. Stefan, durch den Aufstieg erstmal haben wir ihm gratuliert ordentlich und wir haben ordentlich gefeiert. Und für die neue Saison, die natürlich schwierig wird, weil wir auch einen super Kader haben. Und ich wünsche Stefan eine glückliche Hand, dass er immer die richtige Mannschaft aufstellt, weil es gar nicht so einfach ist, wenn man 25er Kader hat und dann musst du dann 11 aufstellen, die ersten 11 und du darfst dann nochmal 5 auswechseln. Also es gehört schon ein gewisses Fingerspitzengefühl zu, dass die Mannschaft, die richtige Mannschaft auf dem Platz steht zu den ersten Spielen. Aber er hat mit Markus Unger auch einen tollen Co-Trainer und die werden das schon richten.
Ja, das denke ich auch. Wir fragen ihn nachher mal, ob er schon eine Startelf im Kopf hat.
Ja, ich habe ihn letzte Woche gefragt. Ja? In einem Interview, ich sage, hast du schon was im Auge? Ja, sagt er im Auge schon, aber es ist noch nicht so ganz geklärt. Da haben wir ja in Bocholt verloren, 4-1. Ja. Ja. Und da hat er war er nicht so richtig zufrieden mit der Mannschaft. Aber gut, das könnt ihr nachher selber fragen, wenn er dann kommt, was er dazu gesagt.
Ein Testspiel haben wir auch noch.
Ja, jetzt am 26. am Freitag gegen Pewsum.
Genau. Und dann möchte ich nochmal.
In Pewsum gegen Wilhelmshaven, so ist richtig.
In Pewsum, 18:30, glaube ich. Ja. Ne? Letztes Mal den Regen.
Ja, das musste auch leider abgesagt werden, ja, ne? Gegen VfL Oldenburg. Aber gut, das passiert immer wieder. Bei so einem Regen kannst du ja auch nicht spielen. Das war ja auch eine Katastrophe da. Ne?
Genau.
Und danach habe ich mich ja gefreut, dass unser Rasen liegen geblieben ist.
ja. Hoffen wir mal.
Der lag ja gerade jetzt mal 14 Tage oder nicht mal ganz 14 Tage. Und dann so ein Regen, aber wir waren nächsten Tag drauf, man konnte drauf laufen, man hat keine dreckigen Füße gekriegt und keine Pfütze auf dem Platz, das war auch das erste Mal.
Ja, das war ein ganz neues Gefühl. Ja, Gerd, vielen Dank.
Ja.
Ich verweise noch auf deine Radiosendung, oder magst du selber sagen, die läuft immer Donnerstagabends, ne?
Jeden Donnerstag Flutlicht, das Kickers-Magazin von 18 Uhr bis 19 Uhr. Und alle 14 Tage ist der Gerd Krausedat mit Rolf Molinius dabei und sonst Günter Schmaler mit Judith Goldschmidt.
Alles klar. Haben wir das auch untergebracht? Bitte anhören, das passt gut zu unserem Podcast. Ich glaube, wir ergänzen uns da gut und nehmen uns da nichts weg. Vielen Dank.
Wir wollen ja alle Sportbegeisterten damit informieren.
Darum geht es. Vielen Dank, Gerd.
Ich danke auch.
Ja, Gerd Krausedat. Für dich. Was sagst du dazu, Stefan?
Legende. Ja, erstmal eine ganz tolle Stimme. Er wird nicht umsonst The Voice genannt.
Ja.
The Voice vom BSV Kickers Emden. Und Gerd ist einfach nicht nur die Stimme, auch das Gesicht des BSV Kickers Emden und er macht einen ganz tollen Job und man muss ja auch das Alter berücksichtigen und aber die Stimme ist schon, die sticht schon heraus und ja, er macht einen guten Job.
Bei Aalen hast du einmal kurz den Finger gehoben, was stimmte das nicht?
Zum Teil, also er hat gesagt, er sollte die ja vor dem Abstieg retten und das hat ja auch nicht so ganz geklappt. Ja. Das hat tatsächlich geklappt, also ich habe sie vor dem Abstieg gerettet und dann ist ja Marco Reus für 1 Million nach Gladbach gewechselt und oh ja. Kevin Großkreuz ist ablösefrei nach Borussia Dortmund gewechselt und Dennis Naki nach St. Pauli. Und das waren praktisch die drei Strategen, die dann den Verein verlassen haben. Und dann war es halt schwer, die adäquat zu ersetzen. Mhm. Und dann gab es halt eine Niederlagenserie zum Auftakt. Und ja, dann musste halt der Trainer dran glauben.
Dann ging es ganz schnell, so wie es immer ist.
Ja,
genau. Wahnsinn. Aber Marco Reus hast du dann auch trainiert noch?
Ja, genau. Ich durfte Marco Reus noch drei Monate trainieren und Kevin Großkreuz und Dennis Naki, das waren ja damals junge Spieler, 19, 20 waren die maximal zu dem Zeitpunkt und es war schon eine außergewöhnliche Qualität, die die drei hatten.
Konntest du direkt sehen bei allen, ne? Reus und so, dass das so in die, oder hast du, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber Reus dann so eine Entwicklung zugetraut, dass er so groß wird mal?
Ja, Marco Reus, also zugetraut habe ich ihm das schon, aber er musste sich dann natürlich in Gladbach auch erstmal weiterentwickeln, aber du hast halt schon gesehen, dass da unfassbares Potenzial da war und bei Kevin Großkreuz war es so, dass er ja viel über seine Emotionalität kam, über seinen unbedingten Willen und er hat dann, glaube ich, auch den richtigen Trainer mit Jürgen Klopp bekommen, der ihn dann in die richtige Spur dann gehoben hat.
Ist enorm wichtig. Reus hatte dann ja Favre bei Gladbach, wären sogar fast abgestiegen gegen Bochum und danach sind die ja explodiert. Dann ging es Richtung Champions League, aber ich glaube Favre hat den auch nochmal enorm weitergebracht.
Neben
der Entwicklung, die er sowieso genommen hätte wahrscheinlich, aber ist dann sehr wichtig, so ein Trainer, ne, der das begleitet.
Ja, auf jeden Fall. Und du musst halt zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein, musst die richtigen Leute um dich herum haben. Aber das war schon auch eine tolle Entwicklung. Mein Verein damals, Rot-Weiß Aalen, hat dann mit der Million, die sie an Ablöse bekommen haben, mussten sie dann eine neue Tribüne bauen. Das waren die Auflagen vom DFB. Ja. Haben das Geld dann halt in Steine investiert, anstatt vielleicht in Beine. Aber es war nun mal die Auflage vom DFB und deswegen war jetzt die Million leider nicht dafür da, um neue Spieler zu holen, sondern für eine neue Tribüne und andersrum wäre es vielleicht für mich auch besser gewesen.
Ja, dann ist immer der Trainer schuld. Ne?
Ja.
Das wird sich ja, glaube ich, nicht mehr ändern. Wahrscheinlich. Aber kommen wir mal zum Kickers Emden. Wie fiel denn deine Reaktion auf die Spielabsage aus? Phoenix Lübeck mussten das ja absagen, glaube die Abend noch müssen noch Arbeiten erledigen am Platz. Hat das die Vorbereitung dann negativ beeinflusst oder muss man das so hinnehmen?
Ich könnte jetzt natürlich sagen, ja. Deswegen ist auch die Niederlage in Bocholt dann zu erklären. Aber
so, haben wir das auch geklärt.
Ganz so ist es natürlich nicht. Wir waren ja schon so ein bisschen vorinformiert. Also wir haben ja 2 Tage vorher schon mal eine Info bekommen, dass es da eventuell zu Problemen kommen könnte. Und als dann die Absage kam, sind wir jetzt nicht so brutal überrascht worden, sondern konnten uns schon so ein bisschen drauf einstellen. Und ich bin keiner, der sich da dann groß Gedanken macht, weil die Entscheidung ist vom Verband so getroffen worden. Mhm. Natürlich fragt man sich, ob man das hätte nicht schon vorher klären können, weil dann hätte man vielleicht als Phoenix Lübeck erstmal mit dem Auswärtsspiel starten können. Wäre natürlich dann auch ein Problem geworden, weil wir dann auch noch nicht so weit waren, aber man hätte ja vielleicht einen anderen Gegner nehmen können und so weiter und so fort, aber ich sehe das relativ gelassen und entspannt, wir haben jetzt eine Woche länger Vorbereitung und wir fahren jetzt am Samstag zur Spielbeobachtung nach Meppen gegen Flensburg und von daher werden wir dann das Wochenende nutzen, um uns vielleicht ein bisschen mehr Gedanken dann auch über den nächsten Gegner machen zu können.
Du musst ja auch einige Neuzugänge integrieren, da ist so eine Woche länger Vorbereitung wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht, oder?
Ja, ich denke, die Vorbereitung, die wir jetzt dann hatten, hätte auch dazu gereicht, um halt alle Spieler dann genau unter die Lupe nehmen zu können, die neu dazugekommen sind. Dementsprechend war ja die Vorbereitung auch so ausgerichtet und aufgestellt. Jetzt haben wir halt eine Woche länger, haben ja dieses Testspiel, ihr habt es ja gerade erwähnt, nochmal am Freitag gegen Wilhelmshaven im Pefsum und werden das Spiel dann auch nochmal nutzen. Klar, der eine oder andere kann jetzt auch nochmal auf sich aufmerksam machen, weil wir hätten ja jetzt eine Entscheidung treffen müssen schon. Jetzt fällt die Entscheidung, was die erste Elf angeht, eine Woche später. Und von daher werden wir jetzt schauen, dass wir da nochmal eine sehr gute Trainingswoche haben in dieser Woche. Und ab nächste Woche Montag geht's ja dann in die Vorbereitung für das erste Spiel gegen den SV Meppen.
Wir werden das Meppen-Spiel natürlich in unserer nächsten Sendung noch mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Aber mal vorab, wie stark ist der SV Meppen einzuschätzen dieses Jahr? Wieder ganz oben dabei?
Ja, zum einen ist es ja so, dass die letztes Jahr Zweiter wurden hinter Hannover 96 Uhr 23. Mhm. Und sie höchstwahrscheinlich auch wieder zum Favoritenkreis dazugehören. Wir konnten uns ja einen ersten Eindruck verschaffen in dem Never Not Cup in Meppen, wo wir 45 Minuten schon mal gegen Meppen spielen konnten. Und es war ein sehr ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Ich denke, beide Abwehrreihen standen da noch nicht so gut, wie sie eigentlich stehen möchten. Es hätte auch 2-2 oder 3-3 ausgehen können, aber letztendlich haben wir da uns schon einen ersten Eindruck verschaffen können. Aber gleich natürlich mit dem Tabellenzweiten aus der letzten Saison ist natürlich schon ein harter Brocken zum Auftakt. Und wir wollen natürlich gut vorbereitet sein, ein Top-Spiel absolvieren und ja, hoffentlich vor ganz vielen Zuschauern dann die ersten Punkte einfangen können. Mal schauen, wie es klappt.
Erstes Spiel zu Hause gegen Meppen, Fanfreundschaft. Zweite Halbzeit geht das Flutlicht an. Das ist ja in Emmen auch immer speziell, wenn die Lichter mal angehen.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben uns das gewünscht, dass wir einen attraktiven Gegner zum ersten Heimspiel haben. Und es ist jetzt so gekommen, dass wir erst in Phoenix Lübeck hätten starten müssen. Und durch den Ausfall starten wir jetzt gegen den SV Meppen und freuen uns einfach vor einer tollen Kulisse, dann im eigenen Stadion in die Regionalliga Nord wieder starten zu können.
Mhm. Natürlich gibt es auch hier dann wieder Leute, die so von der dritten Liga träumen. Man sagt ja immer so, träumen ist ja erlaubt, ne? Wer das damals miterlebt hat, der will das natürlich gerne irgendwann mal wieder haben. Du warst ja auch hautnah dabei. Nur das mit der dritten Liga hörst du ja momentan nicht so gern. Ich meine, die Mannschaft kommt gerade aus der Vorbereitung. Ihr seid immer noch ein Aufsteiger, vergessen ja auch einige, und halt keine etablierte Mannschaft in der Liga. Darum frage ich mal andersrum. Warum steigt Kickers in dieser Saison als Oberliga-Aufsteiger nicht wieder direkt aus der Regionalliga ab?
Ja, zum einen lernt man ja auch ein wenig aus seinen Fehlern, wobei man ja jetzt nicht unbedingt von Fehlern sprechen kann. Wir haben nach dem Aufstieg vor 2 Jahren aus der Oberliga in die Regionalliga ja auch nur gewisse Mittel zur Verfügung gehabt. Die Aufstiegsmannschaft hat im Nachhinein gesehen einfach nicht diese Qualität gehabt, um in der Regionalliga Nord bestehen zu können. Das wurde uns einfach auch aufgezeigt und deswegen haben wir natürlich jetzt auch andere Voraussetzungen mit dem Einstieg von Henning und seinem Team. Ist es uns natürlich auch nach dem Abstieg gelungen, eine sehr, sehr gute Oberligamannschaft aufzustellen. Wir haben sehr erfahrene Spieler auch in unseren Reihen, aber auch Spieler aus unteren Ligen dazugeholt, die für Überraschungen gesorgt haben. Und deswegen war es natürlich eine fantastische Saison in der Oberliga. Lars hat es ja gerade gesagt, wir sind mit 17 Punkten Vorsprung durchs Ziel gegangen, haben wirklich eine beeindruckende Saison gespielt mit 18 Siegen in Folge, mit 24 Spielen unbezwungen. Ich glaube, das gab es in der Oberliga Niedersachsen nicht so häufig, beziehungsweise fast gar nicht. Und von daher war das schon eine sehr beeindruckende Saison, aber das ist jetzt auch Vergangenheit. Jetzt geht's halt darum, mit dem neu zusammengestellten Kader dann auch ja direkt zu funktionieren und gute Ergebnisse einzufahren. Und deswegen geht's für uns erstmal darum, jetzt nach dem zweiten Aufstieg sich in der Liga zu etablieren. Gar nicht so viel zu träumen, aber wir gestatten natürlich unseren Fans auch zu träumen und wir wollen aber mit ganz, ganz viel Arbeit und ganz viel emotionaler Spielweise dann auch für viele Siege sorgen und dafür, dass wir dann am Ende der Saison auch sagen können, okay, im nächsten Jahr geht es dann weiter in der Regionalliga Nord.
Wir wollen mal kurz zur Saisonvorbereitung kommen. Lars, magst du das einmal kurz für uns zusammenfassen, damit alle auf demselben Stand sind?
Aber sicher doch. Ja, wir hatten ein 2:6 in Paderborn. Wir hatten eine knappe 2:3 Niederlage bei Preußen Münster. Beides ja Zweitligisten, also schon ja sehr, sehr ordentliche Ergebnisse. Dann hatten wir den Nevernot Cup in Meppen. 0:0 schon gegen Meppen einmal gespielt, 45 Minuten. Und ein 1:0 gegen Schalke 04, zweite Liga. Das kommt auch nicht alle Tage vor. Jetzt das 5:0 in Borsum beim Testspiel in Emden. Dann auch den Drittligisten Hannover 96 U23 geschlagen, 2:1. Und jetzt leider, das passt nicht so ganz in die Reihe, das 1:4 beim FC Bocholt. Ja, was machen wir jetzt damit?
Du meinst das 1:4.
Ja, was machen wir jetzt insgesamt mit dieser Vorbereitung?
Coach, was war da los?
Das sind super Ergebnisse. Ja, letzte fiel ein bisschen ab.
Hört sich ja deutlich an, ne? Aber ich glaube, zweite Halbzeit war da nicht so. Es lag mehr in der ersten.
Ja, und direkt ist der Traum geplatzt, ne?
Ja, ist so, oder? Meine Träume haben aufgehört danach.
Ja, und das zeigt es halt auch auf, dass man zum einen träumen darf, aber auf der anderen Seite nicht vergessen darf, dass man für gewisse Träume auch hart arbeiten muss. Und wir befinden uns immer noch in der Vorbereitung. Wir haben natürlich, und das haben aber wahrscheinlich die Bocholter genauso, hart trainiert in den Tagen zuvor. Aber Bocholt ist ganz einfach in dieses Spiel anders reingegangen. Jetzt kann man sagen, okay, sie wussten, dass sie nächste Woche direkt ihren Auftakt haben, wir nicht. Das könnte man so als Entschuldigung gelten lassen, lassen wir aber nicht, weil wir schon auch gewisse Ansprüche haben, so was die Leistung unserer Spieler angeht. Und deswegen war das, was wir in der ersten Halbzeit gespielt haben, nicht das, was wir spielen wollen. Wir sind nur hinterhergerannt, wir haben nicht diese Laufbereitschaft gezeigt, die man zeigen muss. Wir haben kein Zweikampfverhalten gehabt. Wir sind nur hinterher gerannt und haben viel zu viele Chancen zugelassen. Konnten froh sein, dass wir zur Halbzeit nur 2:0 zurücklagen, hatten keine Torschance. Und deswegen war die Enttäuschung groß nach der ersten Halbzeit, wie wir dieses Spiel angegangen sind. Gegen eine Spitzenmannschaft in der Regionalliga West, das darf man ja nicht vergessen. Sie sind letztes Jahr Zweiter geworden hinter Alemannia Aachen. Und waren lange an der Tabellenspitze. Und von daher ist es jetzt auch keine Überraschung, dass wir vielleicht gegen so einen Gegner auch mal eine Niederlage kassieren. Aber wie sie zustande kam, gerade in der ersten Halbzeit, hat uns nicht gefallen. Zweite Halbzeit muss man sagen, die Elf, die dann auf dem Platz stand, hat das recht gut gemacht. Das Spiel war dann ausgeglichen. Wir hatten sogar die besseren Möglichkeiten, haben dann den Anschlusstreffer erzielt, hatten eine Riesenmöglichkeit durch Josh Dudok zum Ausgleichstreffer, hatten noch eine gute Möglichkeit durch David Schiller und haben aber dann auch leichte Fehler gemacht zu den Gegentoren 3 und 4 und deswegen war es jetzt eine Niederlage, die wehtut, aber ist jetzt natürlich auch erklärbar und auch für die Spieler, die in der ersten Halbzeit gespielt haben, schon so, dass die ein paar Minuspunkte gesammelt haben und die in der zweiten Halbzeit gespielt haben, ein paar Pluspunkte sammeln konnten. Und darum geht's jetzt auch der Mannschaft aufzuzeigen, dass es so nicht funktioniert und deswegen werden wir die Woche nochmal nutzen und das Spiel gegen Wilhelmshaven nochmal nutzen, um ein paar Erkenntnisse zu gewinnen. Und dann die Woche vor dem ersten Meisterschaftsspiel müssen wir dann auch so langsam Entscheidungen treffen hinsichtlich erste Elf. Und deswegen nehmen wir uns jetzt auch noch die Zeit. Es kann immer was passieren. Spieler können sich verletzen, Spieler können krank werden. Aber die Vorfreude ist trotzdem ungetrübt, trotz der Niederlage. Und man kann jetzt auch nicht erwarten, dass wir ungeschlagen durch die Vorbereitung gehen. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt nach dem Spiel gegen Münster mit dem Unentschieden gegen Meppen, mit dem Sieg gegen Schalke, mit dem Sieg gegen Hannover 96, U23, auch viele schon vielleicht gedacht haben, wir gehören zum Favoritenkreis in der Regionalliga Nord. Das wird nicht so kommen. aber trotzdem werden wir in die Saison starten wollen, um jedes Spiel gewinnen zu wollen. Also das ist eigentlich immer gegeben und ja, deswegen glaube ich, lasst uns erstmal die ersten Spiele angehen und die ersten Punkte einfahren, bevor man sich über irgendwelche Saisonziele Gedanken macht. Wir wollen jedes Spiel gewinnen, das ist das, was wir der Mannschaft mit auf den Weg gegeben haben und dann sind wir auf dem richtigen Weg.
Saisonvorbereitung ist ja immer ein Prozess. Wie zufrieden bist du mit der bisherigen Vorbereitung und wie viel von dieser Zufriedenheit hängt von den Ergebnissen ab und wie viel davon, wie etwa im Training vermittelte Inhalte umgesetzt werden können, so wie sich Spieler entwickeln, einfügen etc.?
Ja, zum einen haben wir eine relativ kurze Vorbereitung normalerweise gehabt. Jetzt ist die eine Woche noch mit dazugekommen. Lars hat es ja schon gerade erwähnt. Ob das jetzt hilfreich ist, weiß ich nicht. Natürlich hilfreich, gerade was jetzt die Integration der Neuzugänge angeht. Wichtig war auch das Spiel gegen Paderborn, wo wir ganz viele Torchancen zugelassen haben, auch 6 Gegentore bekommen haben. Das war jetzt nicht das, was uns ausgezeichnet hat in der letzten Saison. Es hat uns eher ausgezeichnet, so zum Start in die Oberligasaison haben wir noch zu viele Torchancen zugelassen. Das hat sich ja dann im Laufe der Saison reguliert und wir waren eigentlich die Mannschaft, die die wenigsten Gegentore bekommen hat. Und das wäre schön, wenn wir das in der neuen Saison auch wieder schaffen würden, dass wir wenig Gegentore zulassen und dass wir dann auch Qualität nach vorne haben. Das haben ja auch dann die Tore, die wir gegen die Zweitligisten erzielt haben, gezeigt, dass wir eine unfassbare Qualität auch in der Offensive haben. Aber es geht jetzt erstmal darum, dass man die Defensive stabilisiert, dass alle wissen, sie müssen für die Defensive mitarbeiten. Und insgesamt waren wir jetzt mit der Vorbereitung ja, einigermaßen zufrieden. Wir waren zufrieden, wie jeder einzelne Spieler aus der Winterpause sag ich schon, aus der Sommerpause kam und seine Hausaufgaben erledigt hatte. Dementsprechend konnten wir natürlich auch dann in die Vorbereitung starten und sie waren auf einem gewissen Level und haben dann natürlich auch viele Spiele gemacht, wo wir extrem gefordert wurden, auch gegen höherklassige Mannschaften. Und trotzdem gibt's immer noch gewisse Dinge, die man verbessern muss, verbessern kann. Und wichtig war jetzt auch nochmal so ein Spiel gegen Bocholt, dass wir auch aufgezeigt bekamen, dass ja auch in der Spitze in der Regionalliga, egal in welchem Bundesland, ja eine absolute Qualität da ist, ob das jetzt Bocholt war oder ob das Cottbus oder was auch immer ist, in der Spitze weht nochmal ein anderer Wind. Wir haben aber auch aufgezeigt, dass wir auch mithalten können gegen klassenhöhere Mannschaften. Und von daher werden wir schon auch am Freitag in einer Woche gut vorbereitet sein auf die Saison.
Sowas schärft dann ja auch immer die Sinne, ne? Wenn man dann mal ein bisschen auf den Deckel kriegt in der Vorbereitung und die Spieler kriegen vielleicht aufgezeigt, so wenn wir 5% weniger geben als Team, dann sind wir direkt verloren. So.
Ja, es ist letztendlich so, aber ich will das jetzt auch nicht als Ausrede gelten lassen und ja, natürlich versucht man da auch dann was Positives rauszuziehen. Das Positive ist nun mal, dass man ja vielleicht auch sowas nochmal gebraucht hat. Wir als Trainer haben es jetzt nicht gebraucht, aber wer weiß, vielleicht die Spieler schon. Und deswegen muss man auch ganz klar sagen, ja, wir haben aufgezeigt bekommen, dass wir, wenn wir ein paar Prozent weniger machen, und das waren jetzt nicht nur 5%, die wir weniger gemacht haben in der ersten Halbzeit, sondern ja, das war eigentlich gar nichts in der ersten Halbzeit. Und die Spieler in der zweiten Halbzeit haben ja gezeigt, dass es jetzt eigentlich nicht daran liegen kann, dass wir zu hart trainiert haben, weil die haben ja auch hart trainiert, genau wie die Spieler in der ersten Halbzeit. Aber sie sind nicht mit der richtigen Einstellung ins Spiel gegangen und deswegen, ja, werden wir dieses Spiel auch als Analyse nehmen, um halt aufzuzeigen, dass es so nicht geht.
Oder war das das Zeichen, Stefan, lass im Trainingslager die Medizinbälle weg?
Die hatten wir eigentlich gar nicht mit.
Okay.
Was?
Aber ja, letztendlich waren es natürlich auch harte Bedingungen. Das muss man ja auch sagen. Ne? Wir haben am Freitag zweimal trainiert. Dann sind wir 2 Stunden nach Bocholt gefahren vom Trainingslager aus. Es waren auf dem Platz gefühlt 35 Grad. Mhm. Aber Bocholt hatte diese 35 Grad ja auch. Ne? Natürlich waren vielleicht die Sinne mehr geschärft bei den Spielern aus Bocholt, weil sie wussten, nächste Woche geht's los. Bei uns wussten die Spieler, okay, wir starten erst in 2 Wochen. Mhm. Vielleicht hat das dazu geführt, dass man jetzt ja vielleicht die Zügel nicht so angespannt hatte, wie es sein musste. Aber es darf nicht passieren. Und deswegen waren wir schon sehr enttäuscht, wie die erste Halbzeit abgeliefert.
Ja, man merkt das jetzt noch.
Ja,
ich werde das mal als gutes
Zeichen. Ja, aber man kann ja nichts schön reden. Also wir sind jetzt Trainer, die sich natürlich vor die Mannschaft stellen, wenn wir wirklich auch alles rausgeknallt haben, was geht. Natürlich können wir auch schlecht verlieren, wir als Trainer. Und ich hoffe, die Spieler auch. Aber trotzdem muss man anerkennen, sowas wurde jetzt geleistet. Und das war halt nicht gut in der ersten Halbzeit. Und deswegen brauche ich es nicht schön reden. Wir wollen hier keinen Kuschelkurs abhalten, sondern wollen den Spielern klar aufzeigen, so was hat gefehlt. Ne? Und deswegen sind wir jetzt auch Trainer, die den Spielern auch sagen, so woran sie arbeiten müssen, warum sie jetzt vielleicht noch hinten dran sind, warum sie nicht unter den ersten 11 stehen. Und die auf unter den ersten 11 stehen, müssen natürlich ihre Position verteidigen. Ne? Und die anderen sind die Herausforderer und das wird immer so sein. Du hast 25 Spieler im Kader und nur 11 können spielen. Und natürlich machen wir das nicht gerne, Spieler nicht mit in den Kader zu nehmen, beziehungsweise Spieler auf die Bank zu setzen. Und aber das beinhaltet nun mal der Trainerjob.
Ihr habt ja einige neue Spieler dazu geholt, so talentierte junge Spieler vor allem. Wie haben die sich eingefügt? Habt ihr so eine Mannschaft, die es den Neuen dann leicht macht, also ein Team mit angenehmen Charakteren?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist relativ einfach für unsere Neuzugänge, egal wer es ist, dass sie in der Mannschaft integriert werden, weil wir einfach einen tollen Teamgeist haben. Und nach der Saison gab es jetzt halt Abgänge, es gab Zugänge, es wurden Spieler verpflichtet, die schon eine gewisse Erfahrung haben, wie Martin Schmidt oder von Aschwege. Und von daher, die anderen Spieler, die dann noch geholt wurden, sind sehr jung, haben aber auch schon teilweise Drittliga-Erfahrung oder haben schon im Bundesliga-Nachwuchs gespielt. Und für die gilt es jetzt halt auch, sich schnell zu akklimatisieren, schnell vielleicht den Spielern aus der letzten Saison aufzuzeigen, oh, ich muss jetzt hier mehr machen, sonst verliere ich meinen Platz. Und deswegen ist es ganz gut. Und wir haben eine gesunde Mischung und werden dann, ja, sage ich mal, spätestens nächste Woche Freitag, werden wir Spieler haben, die ihre Position verteidigen müssen und einen extrem hohen Konkurrenzkampf auf jeder einzelnen Position haben. Und die Spieler, die hinten dran sind, sind in der Herausfordererrolle. Und ich glaube, das wird dazu führen, dass wir einen guten Kader haben, sehr ausgewogen und dann auch hoffentlich viele Punkte einfahren.
Ging ja auch, glaube ich, um 2 Sachen. Darum einmal die Position doppelt besetzt zu haben, was ihr jetzt ja habt, wenn man sich das so anguckt. Ne? Und dann Spieler mit hohem Tempo. Waren das so 2 Vorgaben?
Ja, auch. Und wir müssen natürlich auch eine gewisse Regelung erfüllen. Das heißt, die U23-Regelung jetzt in der Regionalliga Nord, die ist nun mal da und die müssen wir natürlich ausfüllen. Und deswegen war es wichtig, junge Spieler zu holen, aber nicht nur junge Spieler, die vielleicht gar keine Chance haben, jetzt im Kader zu stehen, sondern auch Jungs, die einfach nicht zufrieden sind, wenn sie nur Ersatzspieler sind. Und ja, das sieht man schon, dass wir hochmotivierte Spieler geholt haben, die Lust haben, Fußball zu spielen und die jetzt bereit sind, alles rauszuknallen, damit sie am ersten Spieltag unter den ersten 11 stehen. Ob es klappt, wird man sehen. Und wenn es nicht klappt, dann müssen alle Spieler, die hinten dran sind, einfach Vollgas geben, um uns zu überzeugen, dass sie in die erste 11 gehören.
Ich glaube, das mit dem hohen Tempo, Lars, das hast du auch Rieselmann mal gefragt, ne?
Ja, das war, glaube ich, schon so sein Ziel, da einen Kader zu haben, der ordentlich Tempo mitbringt. Der Kader wurde dann gleich ja in zweierlei Hinsicht mit viel Tempo zusammengestellt. Es war ja, glaube ich, die Saison noch nicht zu Ende. Da hatten wir den Kader schon fast zusammen, so ungefähr. Die Spieler, die kamen, viele haben schon bringt schon richtig Schnelligkeiten mit. Zum Teil Werte, glaube ich, auch, die ja in der Bundesliga auch schon sich sehen lassen könnten.
Lars, du bist ein Fuchs, hat Rieselmann gesagt, glaube ich. Ich weiß nicht, dass du mir das ganz recht stolz erzählt hattest und dann ist das auch mal raus. Da zehrt Lars heute noch von.
Ja, das zehre ich heute noch von, ja. Ja.
Seid ihr denn, Stefan, seid ihr durch mit Transferaktivitäten, Zu- und Abgangsseite oder?
Grundsätzlich ja, aber als Verein musst du immer die Augen und die Ohren offen halten und das machen wir alle. Henning hat ja mit uns zusammen den Kader zusammengestellt. Ja, Henning war ja selbst Trainer bei Blau-Weiß-Lohne und ist natürlich auch sehr erfahren, was Kaderzusammenstellung angeht. Markus Unger und ich haben ja auch unsere Erfahrung schon gesammelt und ich denke, wir haben da wirklich eine gute Kommunikation und haben auch oft die selben Vorstellungen, so was wird noch benötigt, was wo ist noch Bedarf da oder reicht das schon aus und man muss jetzt einfach mal schauen, so wenn es losgeht, ja, muss auch den neuen Spielern Zeit lassen, um sich halt an die neuen Bedingungen zu gewöhnen, an die neue Mannschaft zu gewöhnen. Aber grundsätzlich sind wir jetzt schon sehr, sehr gut aufgestellt und haben da auch ja Geschwindigkeit dazu bekommen. Wir haben mehr Breite und die Besten werden dann am Ende von Anfang an auflaufen.
Wie läuft denn das ab mit Transfers von euch? Wie muss man sich das vorstellen? Wir können, ja, nehmen wir beispielsweise mal Schmidt. Beobachtest du Spieler oder macht das über Videos oder regelt Rieselmann das zum Teil auch und sagt dir dann, hier, guck dir den mal an, oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, Henning ist ja in dieser Hinsicht auch federführend und er hat natürlich auch immer den Austausch mit uns und ja, über Martin, wenn man jetzt das Beispiel Martin Schmidt nimmt, es ist ja kein junger Spieler, es ist ja ein Spieler, der beim VfB Oldenburg ja auch schon eine tragende Rolle gespielt hat, mit dem VfB Oldenburg auch aus der Regionalliga in die dritte Liga aufgestiegen ist. Er jetzt in der letzten Saison bei Weiche Flensburg gespielt hat und ja, das ist ja auch so ein gutes Beispiel. Das war ja einer der Favoriten, Weiche Flensburg, und sie mussten dann am Ende der Saison in die Relegation mit Bersenbrück. Und er hat da auch noch ein wichtiges Tor erzielt und war ein wichtiger Spieler, dass sie dieses Ziel erreicht haben. Und klar, ist ein Spieler, der hier aus der Region kommt und natürlich kennt man den. Und Henning hat dann halt auch sein Netzwerk und spricht sich da immer mit dem Trainerteam dann auch ab. Und ja, dann durchleuchten wir unseren Kader und wissen natürlich, dass so ein Spieler wie Martin Schmidt uns weiterhilft. Er ist ja nicht umsonst auch mit Oldenburg dann aufgestiegen. Hat da schon zusammen mit Kai Kassis und mit Dennis Engel zusammengespielt. Und ja, wird ein Spieler sein, der uns im Laufe der Saison auf jeden Fall weiterhilft und den Kader auch in der Breite dann verstärkt. Und jetzt geht's auch für ihn sich darum, sich schnell zu integrieren und dann nach Möglichkeit auch Stammspieler zu werden. Aber wir haben einen sehr, sehr guten Austausch untereinander und liegen zu 99% immer auf einer Wellenlänge. Und von daher ist es wichtig, ganz viel Kompetenz innerhalb des Vereins zu haben und dann auch irgendwann Entscheidungen zu treffen.
Talent ist ja auf jeden Fall genug in der Mannschaft, das sieht man so schon. Worin besteht denn der größte Unterschied für dich zwischen Oberliga und Regionalliga und was muss deine Mannschaft trotz der Erfolge des letzten Jahres unbedingt noch lernen, um in der Regionalliga bestehen zu können?
Ja, der größte Unterschied liegt einfach auch an der Klasse der kommenden Gegner. Das muss man einfach so sagen. Ich sag mal so, die Regionalliga Nord ist ja so die letzte Stufe zum Profitum, wobei es ja schon auch Vereine gibt, die unter Profibedingungen arbeiten. Also VfB Lübeck arbeitet unter Profibedingungen. SV Meppen arbeitet unter Profibedingungen. VfB Oldenburg arbeitet unter Profibedingungen. Die zweiten Mannschaften, also die U23 von den Zweitligisten, arbeiten unter Profibedingungen. Das heißt, Da ist es jetzt nicht mehr mit drei Trainingseinheiten getan, sondern da sind jetzt einige noch dazugekommen, die wir noch zusätzlich anbieten. Aber wir müssen natürlich auch immer wieder berücksichtigen, dass wir auch Spieler haben, die ganztägig arbeiten. Und das ist jetzt so dieser Spagat, den wir hinbekommen müssen, um halt noch alles, ja, noch mehr aus der Mannschaft raus zu kitzeln. Aber klar ist natürlich, und deswegen auch diese Transfers, was jetzt auch Geschwindigkeit angeht, es werden auf uns Mannschaften zukommen, die natürlich auch deutlich mehr Geschwindigkeit haben. Und ja, dementsprechend wurde jetzt der Kader auch neu ausgerichtet mit zusätzlicher Qualität in der Hinsicht. Wir hatten aber auch schon Spieler, die natürlich auch in der Regionalliga Nord schon bewiesen haben, dass sie da bestehen können. Und nicht immer ist Geschwindigkeit ausschlaggebend. Aber es ist natürlich schon wichtig, dass man diese Geschwindigkeit auch innerhalb des Kaders hat. Und je schneller die Spieler sind, umso mehr können sie das Tempo mitgehen. Aber manchmal brauchst du halt auch Strategen auf dem Platz, Führungspersönlichkeiten, die dann auch die Mannschaft leiten, organisieren. Und deswegen glaube ich, dass wir da jetzt eine gesunde Mischung haben und schauen aber trotzdem noch, ob irgendwo vielleicht noch jemand ist, der uns am Ende weiterhelfen kann. Aber im Moment sehen wir da noch keinen Bedarf.
Ich habe jetzt in der Vorbereitung zweimal eure zweite Mannschaft gesehen. Das ist ja eine Spielgemeinschaft mit Rot-Weiß. Wenn jetzt, du hast ja einen großen Kader. Werden einige dieser Spieler eigentlich, wenn sie jetzt mal einen längeren Zeitraum keine Spielzeit bekommen, warum auch immer, oder sich von Verletzungen erholen müssen, auch mal da mitspielen? Das ist ja erste Kreisklasse, ist ja schon ein ganzes Stück weiter unten. Aber gibt es da Überlegungen, um Spielpraxis zu sammeln? Oder?
Aber das haben wir ja letzte Saison auch schon gemacht.
Und das bleibt so.
Ja, es bleibt so. Und wir haben jetzt auch zu den Spielern gesagt, es soll auch keine Bestrafung sein. Und Spiel ist Spiel, egal wie tief. Aber je höher natürlich unsere zweite Mannschaft spielt, umso besser für die jeweiligen Spieler, die da zum Einsatz kommen. Aber wir behalten das uns vor, dass wir den einen oder anderen Spieler da auch mal dann spielen lassen. Aber das muss man jetzt erstmal abwarten. Unsere Saison geht, glaube ich, früher los. Und dann müssen wir mal schauen. Es sind ja auch englische Wochen dann, die direkt kommen. Dann das ausgefallene Spiel Phoenix Lübeck muss auch noch nachgeholt werden. Wahrscheinlich findet es auch noch unter der Woche statt. Dann haben wir Werder Bremen U23 unter der Woche. Dann haben wir das Pokalspiel gegen VfB Oldenburg unter der Woche. Dann haben wir den Ostfriesland Cup, dieses Supercup-Spiel unter der Woche gegen den Sieger des Ostfriesland Cups, und deswegen müssen wir schauen, wie dann die Belastung ist, und es hängt ja davon ab, auch wie unser Kader aussieht, gibt es da Verletzte, gesperrte Spieler und so weiter und so fort. Deswegen entscheiden wir es dann von Zeit zu Zeit.
Startelf sagtest du ja schon, ja gut, werden wir die heute nicht entlocken können, kann ja auch noch viel passieren bis dahin. Man hat wahrscheinlich so ein Gerüst im Kopf, das wird ja wahrscheinlich erstmal auch aus Spielern bestehen, die schon länger dabei sind, weil die besser wissen, was sie umzusetzen haben von dir, oder? Oder so ein Teil, so ein Kern muss man ja haben, ne?
Ja, es wird wahrscheinlich so kommen, aber trotzdem würden wir uns jetzt noch nicht festlegen wollen, weil einfach jetzt auch noch anderthalb Wochen Zeit ist, um halt auf sich aufmerksam zu machen. Und ja, es kann immer was passieren, aber ich glaube, es ist noch viel zu früh, jetzt schon irgendwelche Stammplätze vergeben zu wollen oder zu können. Aber natürlich im Hinterkopf hat man natürlich so den einen oder anderen Spieler, der ja schon auflaufen könnte. Und ja, deswegen lassen wir uns da alle mal überraschen.
Wir hatten ja vorhin festgestellt, dass du, oder das weiß man ja, dass du vor einiger Zeit schon mal hier warst, damals dritte Liga. Da gab es ja auch dann schon schwierige Zeiten, die du mitbekommen hast. Aber es ist, weil gerade ist alles so euphorisch, alle freuen sich auf die neue Saison. Das ist gar nicht so lange her, dass Kickers vor so einem Scherbenhaufen stand eigentlich, ne? Februar 2023. Finanziell drückten die Verbindlichkeiten sportlich, wollten einige Leistungsträger den Verein verlassen. Da standet ihr schon so vor dem Nichts, ne? Und da hast du mal überlegt, auch zurückzutreten, sozusagen so, das reicht mir jetzt mal.
Ja, ich bin keiner, der jetzt, wenn es mal schlecht aussieht, dass ich dann die Flinte ins Korn werfe und mich verdrücke, sondern letztendlich war es ja so, dass ich das schon bemerkt habe, dass wir große Probleme haben innerhalb des Vereins und habe mir natürlich dann schon auch Gedanken gemacht, so was benötigt jetzt der Verein, damit es hier eventuell vorangehen kann. Und ja, vielleicht war es dann auch ein glücklicher Umstand, dass ich gerade zu dem Zeitpunkt dann auch mit Henning ein Telefonat geführt habe, wo wir uns ausgetauscht haben, wie die Situation ist. Wir standen ja sportlich ja kurz vor dem Abstieg in die Regionalliga, aus der Regionalliga Nord in die Oberliga. Es war sehr viel Unruhe. Die finanziellen Mittel waren ausgeschöpft. Es drückten die Verbindlichkeiten. Und ja, das haben wir halt in dieser Unterhaltung dann auch mal alles auf den Tisch gelegt. Und ja, irgendwann gab es halt dann auch mal, vielleicht war es auch in gewisser Weise so ein kleiner Spaß von mir, wo ich zu Henning gesagt habe, hast du nicht Lust, bei uns einzusteigen? Und daraus ist dann entstanden, dass er gesagt hat, ja, warum nicht? Lass uns einfach mal zusammensetzen, mal schauen, was für ein Bedarf da ist und ob ich euch helfen kann. Und ja, aus diesem Telefonat ist dann entstanden, was daraus wurde. Ne? Und ja, ich glaube, es wäre extrem schwierig geworden, ja, dem BSV Kickers Emden jetzt ja vor schweren Zeiten zu bewahren. Und deswegen, glaube ich, war es ein glücklicher Umstand, der dazu geführt hat, dass wir jetzt da stehen, wo wir stehen. Und deswegen ganz großen Dank an Henning und sein Team, dass sie sich bereit erklärt haben, hier einzusteigen, mit ihrer Expertise, mit der Kompetenz in allen Bereichen, die sie haben. Und wir haben einen sehr, sehr guten Austausch auf sportlicher Ebene und all das, was wir halt noch hinzugeben können, jetzt was Erfahrung angeht, versuchen wir mit ganz viel Manpower dann einfließen zu lassen. Ja, und deswegen glaube ich, war es jetzt ein Hilferuf zur richtigen Zeit, auch ein guter Zeitpunkt, alles auf Null zu drehen, aber es war schon auch ein Jahr, wo man an die Grenzen gehen musste in allen Bereichen, das muss man wirklich so sagen.
Also kanntest du ihn schon vorher?
Ja, Henning und ich, wir waren ja Trainerkollegen, ja. Er war ja Trainer bei Blau-Weiß Lohne, ich Trainer beim BSV Kickers Emden in der Oberliga Niedersachsen und ja, wir haben uns ja duelliert. Blau-Weiß-Lohne ist ja dann Erster geworden, ist direkt aufgestiegen. Wir sind Zweiter geworden und mussten dann in die Relegation. Und letztendlich sind wir beide aufgestiegen aus der Oberliga in die Regionalliga damals und haben es jetzt gemeinsam geschafft, wieder aus der Oberliga in die Regionalliga aufzusteigen. Und wollen jetzt natürlich gemeinsam auch versuchen, uns in dieser Liga zu etablieren, eine gute Saison zu spielen, frei von Abstiegssorgen und ja, wo der Weg noch hinführt, wird sich zeigen.
Wie wir wissen, fand die Ausgliederung ja mittlerweile statt. Man redet wieder viel über Fußball. Das war ja im Laufe der letzten Hinrunde, glaube ich, auch noch nicht so. Ne? Da interessiert mich mal, wie habt ihr denn das wahrgenommen und wie die Mannschaft, kommt sowas tatsächlich an die Mannschaft ran? Also kann die sich voll auf Fußballspielen konzentrieren oder haben die sowas auch immer im Hinterkopf oder hören da irgendwo mal was?
Ja, aufgrund der Saison, die wir ja gespielt haben, dass wir Meister wurden in der Oberliga und 17 Punkte Vorsprung hatten, hat das die Mannschaft nicht belastet. Wir haben natürlich versucht, das von der Mannschaft fernzuhalten, aber es war nicht so einfach, wie man denkt. Und es gab ganz große Hürden, die alle gehen mussten. Und wie wir das gemeistert haben, das war schon auch beeindruckend. Aber so eine Ausgliederung geht ja nun mal auch nicht von heute auf morgen. Man muss ja gewisse Voraussetzungen schaffen und die Hürden galt es halt erstmal auszuräumen und das war halt ein sehr, sehr steiniger Weg, das muss man sagen und trotzdem glaube ich, haben wir es jetzt Ende Mai dann auch geschafft, die Zustimmung von den Mitgliedern auch zu bekommen und jetzt ist der Weg frei, aber die letzten Dinge müssen halt noch erledigt werden und es ist auch ein Prozess, der vonstatten geht. Und deswegen darf man sich das gar nicht so einfach vorstellen, einen Verein dazu zu bringen, dass man halt diese Hürden meistert.
Einer, der die letzten Jahre auch mit dabei war und das alles so mitbekommen hat, ist ja Basti Dassel, Kapitän unter dir. Und den habe ich mal darum gebeten, mir zu beschreiben, wie du so als Trainer warst und bist und wie er so die Zeit mit dir empfunden hat. Kam gerade praktisch druckfrisch rein. Hören wir jetzt mal rein.
Ich bin gespannt.
Moin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo Christian. Moin, Stefan. Wie habe ich Stefan kennengelernt? 2019 wurde er verpflichtet, überraschend verpflichtet für uns. Wir sind ja von der Landesliga in die Oberliga aufgestiegen und da hatte mich dann der Vorstand darüber in Kenntnis gesetzt, dass wir ab kommender Saison dann einen neuen Trainer haben und das Stefan Emmerling ist, der zurückkommt nach Emden. War dann natürlich sehr spannend für uns, war tatsächlich auch etwas aufgeregt. Vor dem Termin haben wir einen Kennenlerntermin gehabt bei Indotech im Besprechungsraum und haben wir uns mit dem Mannschaftsrat und Stefan getroffen, um uns allgemein einfach mal kennenzulernen, sich auszutauschen. Ja, und es hat von Anfang an sehr gut gepasst, war sehr harmonisch. Man hat sich einfach gut verstanden, hatte einen sehr, sehr guten Austausch. Man hatte Spaß. Ich denke, das kommt bei uns nie zu kurz. Ist für mich persönlich und ich denke auch für Stefan immer extrem wichtig, dass man einfach Spaß bei der Sache hat, dass man lachen kann zusammen. Das zeichnete sich von Anfang an einfach sehr gut ab. Und hatten einen sehr, sehr regen Austausch. Das war auch vonnöten, weil ja Stefan halt einfach aus Profibedingungen kam. Er hatte immer Profibedingungen irgendwie im Umfeld. Hatte natürlich auch in Emden schon eine spezielle Zeit. Er kannte die Gegebenheiten und die sind in Emden einfach speziell. Das war schon mal ein Riesenvorteil im Gegensatz vielleicht dann auch zu anderen Trainern, die es so noch nicht kannten in Emden. Und nichtsdestotrotz hatten wir einen regen Austausch bezüglich, weil wir ja wirklich aus dem Amateurbereich kamen oder kommen und wir es alles nebenbei natürlich irgendwie bewerkstelligen mussten, sprich Training, Spiel. Und da musste Stefan sich dann natürlich auch umstellen, was Trainingszeiten ging, Belastung eventuell auch. Und dementsprechend hatten wir gleich von Anfang an einen regen Austausch, um ja auch allen irgendwie gerecht zu werden. Natürlich habe ich Stefan auch kennengelernt, denn auch hart in der Sache, fair zu den Leuten. Nichtsdestotrotz wusste er auch gleich von Anfang an, was er machen möchte in Emden. Und war eine schöne Kennenlernzeit, sehr intensiv. Hatten tatsächlich Probleme Anfang der Saison, sind mit 3 Niederlagen in die Oberligasaison gestartet, auch sehr unglücklich, erstes Heimspiel gegen Bremer SV, erinnere ich mich noch dran, da hatten wir den ersten Disput. Ich habe gerne damals dann noch auf Abseits gespielt, tatsächlich, und auch in diesem Spiel, und dadurch ist ein Gegentor gefallen, wo er sagte, okay, das hatte ich in diesem Moment falsch betrachtet, dass ich da auf Abseits spiele. Im Nachgang Videomaterial stand auch zur Verfügung und da musste er dann korrigieren und sagte, ja, okay, das hätte jeder sehen müssen. Also es waren gute 2 Meter, wo der Stürmer im Abseits stand, und ja, haben wir unglücklich, ich meine, 2-1 verloren. Nichtsdestotrotz 3 Niederlagen zur Oberliga-Saison, Oberliga-Start, das sah schon tief, und dann haben wir in Nordheim gespielt. Da haben wir dann tatsächlich was anders gemacht, als wir es sonst gemacht haben. Wir sind einen Tag eher angereist und war vielleicht dann auch ausschlaggebend. Wir haben uns super vorbereiten können auf den Gegner bei 40 Grad in Nordheim. Sie sind von der Regionalliga gerade abgestiegen. Und da haben wir den ersten Dreier geholt. Und dann hatten wir auch tatsächlich einen Lauf, bis dann, wo denn die Oberligasaison dann leider durch Corona abgebrochen worden ist. Die darauffolgende Saison wurde dann auch abgebrochen. Und dann in der ersten durchgängigen Oberligasaison sind wir tatsächlich dann aufgestiegen. Tabellenplatz 2 erreicht in der Relegation, den Regionalliga-Aufstieg perfekt gemacht. Ich glaube, da war für uns auch, also wir hatten sowieso schon eine immer intensive Zusammenarbeit, aber in der Saison echt kräftezehrend, viel zusammengearbeitet, sehr viel ausgetauscht, weil, ja, wie man Emden halt auch kennt, finanziell immer nicht so gut aufgestellt, war schon immer alles schwierig auch darzustellen. Und Stefan war immer auch ein Freund davon, alles den Spielern zu ermöglichen, dass einfach wir einfach eine perfekte, dass wir perfekte Bedingungen haben, sei es jetzt auf dem Platz, neben dem Platz, zur Vorbereitung. Und ja, Stefan hat einfach zugesehen, dass er neben der Trainertätigkeit halt auch sonst viel organisiert, sprich am Gelände oder halt mit Sponsoren und ja auch mit dem Austausch mit dem Vorstand. Also er war einfach Ansprechpartner für alle Belangen und ich denke, das hat einfach die Zeit dann auch ja, mit sich gebracht, dass wir einfach so erfolgreich waren, weil wir einfach so gut zusammengearbeitet haben und ja, dadurch hat man natürlich sich sehr viel ausgetauscht, hatte viele Gespräche und hat einfach nur extrem viel Spaß gemacht. Ich denke, wir pflegen auch ja eine lockere Art und Weise auch mit, weil ja, wir haben viel Spaß, wir lachen viel auch zusammen und ich denke, das ist Stefan und mir auch extrem wichtig, dass man bei der Arbeit dann irgendwo auch immer Spaß hat und dass man zusammen lachen kann und ja, das ist für uns, glaube ich, immer auch extrem wichtig. Ja, einschlagendes Erlebnis war definitiv das Spiel Kickers Emden gegen Lupo Wolfsburg, der vorletzte Spieltag, wo wir tatsächlich ja, gewinnen mussten, um noch eine Chance oder um den zweiten Tabellenplatz safe zu machen. Da kriegen wir in der 90. Minute den Ausgleich, das 1-1. Und ja, da war man schon sehr, sehr gefrustet, sehr mental niedergeschlagen. Dann kommt Stefan bei mir an und sagte, du Basti, wir haben noch eine Chance. Die Gegner haben für uns mitgespielt, haben auch nicht ihre Punkte gemacht. Und dementsprechend hatten wir dann nochmal eine zweite Chance in Braunschweig, das Ding festzumachen, den Tabellenplatz 2, was wir dann ja im Nachgang auch geschafft haben. Und das war für mich so ein Erlebnis, wo Stefan dann halt direkt nach dem Spielfeld, weil ich wirklich am Boden zerstört war, dass wir in der 90. Minute das Gegentor erhalten und da kam er dann als Erster bei mir an und ja, hat mich gleich aufgerichtet und ja, das hängt mir noch nah, das ist so im Kopf verankert und ja, einfach nur ein sehr, sehr schöner Moment, wie natürlich auch denn der Aufstieg gegen ja, in der Relegation mit Bremer SV, wo wir dann das Spiel zu Hause auch vor vollem Haus, sage ich immer, vor guten 2.500, 3.000 Zuschauer, ich weiß gar nicht, wie viele es waren. Ja, es war einfach eine schöne Zeit und wo wir in Oberneuland das Ding dann am Mittwochabend gegen einen Hamburger Vertreter ja dann festgemacht haben, da sind ja bei uns dann alle Dämme gebrochen, weil uns wirklich keiner auf dem Schirm hatte, dass wir es tatsächlich schaffen, mit den Gegebenheiten in die Regionalliga aufzusteigen, mit letzter Kraft. Und ja, das schweißt natürlich zusammen. So eine einfach erfolgreiche Zeit, schwierige Zeit. Ich denke, davon zehren wir heute noch. Ein blindes Verständnis. Manchmal reichen ein paar Blicke, dann wissen wir schon Bescheid. Und deswegen gab es für mich auch keine Alternative nach meinem Karriereende, dann auch den Weg weiter zu bestreiten bei Kickers Emden. Ich fühle mich extrem wohl und dann mit Stefan zusammen zu arbeiten, ist für mich dann auch irgendwo ein Genuss und freut mich einfach, dass wir das in Zukunft auch weiter gestalten können. Und das machen wir jetzt für die neue Zeit auch. Wir kommen gerade frisch aus dem Trainingslager, hatten auch jetzt wieder eine schöne Zeit zusammen und ja, ich freue mich einfach, dass man sich so gut jetzt schon auch kennt, sich auch gegenseitig so schätzt und wir auch ja einfach offen und ehrlich auch einen Austausch führen, auch über Sachen diskutieren, wir auch definitiv mal verschiedener Meinung sind, aber es immer sehr, sehr sachlich bleibt und ich glaube, das bringt uns allen dann auch irgendwo weiter und es ist einfach schön zu sehen. Also, euch noch eine schöne Show. Liebe Grüße.
Ja.
Wow.
Ich sag, er ist gerade reingekommen. Ich sehe jetzt erst, dass das Ding 9 Minuten lang ist. Glaube ich. Aber Basti, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dich hier zu melden. Stefan, was sagst du dazu? Schön von ihm zu hören. Und er ist ja noch recht nah dran an der Mannschaft, ne?
Ja, ich glaube, Basti hat mehr Sendezeit als ich.
Was denn?
Basti hat mehr Sendezeit als ich.
Ach so. Ja, na, wir schneiden nur sein und das von Gerd rein, dann wissen wir alles über dich.
Nein, ja, schöne Worte von Basti. Ja, ich kann da nur hinzufügen, ohne Basti wäre das die ersten 4 Jahre nicht möglich gewesen, was wir beim BSV Kickers Emden auf die Beine gestellt haben, gemeinsam. Ja, er hat es ja schon erwähnt, die ersten 2 Jahre waren natürlich Corona-bedingt sehr, sehr schwierig. Weil zweimal wurde die Saison abgebrochen. Mhm. Aber ich habe gleich von Anfang an gemerkt, dass Basti jemand ist, der natürlich nicht nur Fußball spielt, sondern auch Verantwortung übernimmt. Es war ja zuerst Manuel Menzel, der Kapitän war, und Basti war, glaube ich, sein Stellvertreter. Und nachdem Manuel Menzel den Verein verlassen hat, war klar, dass Basti immer ein Kandidat sein muss, um die Mannschaft als Kapitän dann auf den Platz zu führen. Und ja, er denkt ja nicht nur sportlich, sondern sieht natürlich auch, was so innerhalb des Vereins passiert. Und ich habe schon ganz früh bemerkt, dass er natürlich auch Dinge mit anstoßen kann, möchte, um den Verein nach vorne zu bringen. Er war immer sehr daran interessiert, dass zu Saisonbeginn immer alle Klamotten da waren, dass wir nach den ersten 3 Niederlagen, das hat er ja erwähnt, in meiner ersten Saison, wo wir dann uns mal unterhalten haben, ob es vielleicht nicht Sinn macht, einen Tag früher vielleicht mal nach Northeim zu fahren, weil wir haben, glaube ich, das erste Auswärtsspiel in Braunschweig gehabt. Da sind wir gefühlt 5 Stunden unterwegs gewesen am Sonntag und sind dann aus dem Bus ausgestiegen. Da war ich als Trainer schon kaputt und dann habe ich gedacht, wie können die Spieler da jetzt Leistung überhaupt zeigen? Haben dann 3-0 oder 4-0 verloren. Und ich glaube, wir haben dann die richtigen Dinge umgesetzt, um halt die Mannschaft so auf Kurs zu bringen. Und er ist nach wie vor ein sehr wichtiger Ansprechpartner. Wir haben einen super Austausch, sehen Dinge auch gleich. Und ich bin happy, dass er hier als verlängerter Arm an meiner Seite war und jetzt auch weiterhin für den Verein weiter aktiv ist. Und wir auch fast jeden Tag dann auch im Austausch sind, um halt Dinge weiter voranzubringen. Also da muss man auch als Verein und auch als Trainer sehr glücklich sein, so jemanden an seiner Seite zu haben.
Ich glaube, wir haben dann soweit alles besprochen für die erste Sendung. Es gibt noch ganz viel mehr, über das ich gerne mit dir geredet hätte. Ich meine, du warst ja auch mal Bundesligaspieler, wie man weiß, und hast viele Trainerstationen, aber vielleicht hast du ja Bock, irgendwann nochmal wieder vorbeizukommen, dass wir Ende der Hinrunde mal ein Fazit ziehen können oder sowas. Wir können ja mal in Kontakt bleiben und dann reden wir dann über die Bundesliga-Zeit noch mit, wer darauf gewartet hat. Aber wir wollten heute den Fokus ein bisschen auf Kickers halten.
Ja, überhaupt kein Problem. Ich komme immer wieder gerne und freue mich natürlich, dass jetzt so ein Podcast hier ins Leben gerufen wurde und verfolge das natürlich, wer die nächsten Gesprächspartner sind. Und ich denke, ganz viele Leute, Fans, Zuschauer, Einwohner in der Stadt werden vielleicht mal reinhören, um ein paar Informationen über den Verein zu bekommen.
Ja, schauen wir mal.
Genau, nächstes Mal können wir mal über deinen Rekord dann reden, aber heute verschonen wir dich.
Ja, ich kann euch dann auch mal die Tore zeigen, weil ja, da werdet ihr sehen, dass das gar nicht so schlimm war. Aber
gibt's da Videos von?
Ja.
Ja, da bringst du mit, die hauen wir dann irgendwo online raus für alle und dann gehen wir die Szenen durch.
Ja, gerne.
Nein, aber eine Sache interessiert mich dann doch noch mit dem Rasen, ist ja immer Thema gewesen. Der ist aber gegen Meppen, das Spiel geht 100%ig klar. Oder?
Ja, zu 100%, also es kann ja immer was passieren. Ich sag mal, wenn solche Regengüsse runterkommen, wie vor kurzem, wo es freitagsabends angefangen hat, wo das Spiel in Pevsum ausgefallen ist, gegen Oldenburg, und Samstag, am nächsten Tag kam ja sowas nochmal runter.
Ja.
Also ich glaube, da kann der beste Rasen bei uns im Stadion liegen. so viel Wassermassen kann kein Rasen wegschlucken. Und wenn es dann noch kurz vor Anpfiff ist, dann hast du keine Chance. Ne? Also von daher würde ich niemals 100% sagen, aber wir sind da wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir arbeiten hart, der Rasen arbeitet hart, dass er Wurzeln schlägt, und wir werden nächste Woche dann mehr wissen, aber wir gehen jetzt zu 99% davon aus, dass wir am Freitag in einer Woche das Spiel gegen SV Meppen durchführen können, weil die Vorbereitungen laufen und es ist ganz viel Betrieb auf dem Gelände. Und auch das ist ein Meilenstein für den BSV Kickers Emden, was sich jetzt gerade im Stadion tut. Es wird nicht nur in Beine investiert, sondern auch in die Infrastruktur. Und wann gab es das letzte Mal? Ich glaube, das war zu Drittliga-Zeiten, dass es irgendwelche Baumaßnahmen gab im Stadion. Damals wurde eine neue Tribüne gebaut, weil wir zusätzlich 500 neue Plätze brauchten. Ich glaube, 1000 Sitzplätze mussten damals da sein. Und jetzt machen wir das von alleine, ohne Auflagen. Und daran sieht man, dass wir auch weiterdenken als Verein.
Nehmen wir mal an, der schöne neue Rasen liegt und wir haben wieder Vorbereitung. Wenn du dir für Kickers mal einen Testspielgegner aussuchen könntest, die hier zu uns in unser Stadion auf dem schönen neuen Rasen kommen, wer wäre das?
Ja, es gibt viele Vereine, natürlich wünschen sich viele den FC Bayern München, aber Borussia Dortmund, Schalke 04, wäre vielleicht mal so eine Mannschaft, gegen die man gerne spielen möchte. FC Liverpool wäre auch gut.
Oh ja, da bin ich dabei, da kann ich mein Trikot anziehen.
Aber auch St. Pauli als Traditionsverein hier bei uns im Kickerstadion wäre nicht schlecht. Also von daher hätte ich da schon ein paar Wünsche gerne frei. Aber ich denke, wir müssen erstmal die Bedingungen schaffen. Jetzt ist erstmal der Rasen dran, dann vielleicht mal neues Funktionsgebäude oder irgendwas, aber ein Schritt nach dem anderen. Jetzt wollen wir erstmal uns, wie gesagt, in der Liga etablieren, und so ganz groß darf man vielleicht auch noch nicht denken.
Liverpool ist doch Kunde bei Onside. Vielleicht kann Henning das ja nochmal möglich machen.
Ja, Lars, da kannst du ja mal mit Henning sprechen.
Ja. Ich könnte ja gut miteinander.
Du bist ja ein schlauer Fuchs, so wie ich gehört habe. Ne? Und deswegen wird er vielleicht dir diesen Wunsch erfüllen.
Bestimmt, das macht er.
Aber guck mal, Liverpool, dann beenden wir die Sendung auch mit Träumen. Jawohl. Sind wir da wieder angekommen.
Bis bald.
Stefan, vielen lieben Dank, dass du da warst. Und gute Saison euch. Viel Erfolg. Lars, dir auch vielen Dank.
Danke.
Und euch, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss und komm gut durch die Woche.
Die öffentliche Oldenburg präsentiert das legendäre Hallenfußballturnier der Traditionsmannschaften. Am 8. Januar in der großen EWE Arena. Beim Bodenzauber der Extraklasse spielen die Werder-Legenden, der Hamburger SV, Bayer 04 Leverkusen, der 1. FC Köln, der VfB Oldenburg und ein All-Star-Team um den Cup der Öffentlichen. Jetzt Karten bei Nordwest-Tickets sichern. Immer mit am Ball. Die öffentliche Oldenburg.